Dank für die liebe Begrüßung, verehrte liebe Schwestern und Brüder. Die Heimat geistlich gesehen, aber auch blutsmäßig, liegt auf der Schwäbischen Alb, wo man weit ins Land hinaussieht, fast so schön wie von der Langensteinbacher Höhe in das Badische Land. Und da finden in Hülben seit langer Tradition immer wieder auch neben den Gemeinschaftsstunden Konferenzen statt. Die Kirchweihmontagskonferenz, die Silvesterkonferenz. Und da ist ein langer Tisch aufgebaut in dem großen Kirchengebäude, dem dann alle 2000, 2500 Platz finden. Tisch aufgebaut für die Brüder, die reden. Meist 15, 16 Brüder. Früher waren das meist Laien, der Orthopädie-Schuhmachermeister, Schüle aus Gerhausen und der Mondscheinbauer und Handschuhmacher Schliphack aus Metzingen. Denen hat man es abgespürt, dass sie eine Woche lang mit einem Bibelabschnitt umgegangen waren. Da kam die Auslegung, gespickt mit Lebenserfahrung, und aus einer geistlichen Tiefe. Heute sind es hauptsächlich Hauptamtliche, Prediger, Pfarrer. Und deshalb kommt es manchmal vor, dass die Auslegung arg theoretisch schaumgebremst ist bei uns Theologen. Beim Andreas nicht. Aber man wünscht sich manchmal, dass das kräftiger ist, irgendwo lebensbezogener. Da habe ich mal bei meinem Gegenschwieger geklagt. Er kommt aus der Hanischen Gemeinschaft in Württemberg. Gesagt, das war einfach nicht so aus der Tiefe heraus, die Auslegung bei den 16 Auslegern. Da hat er gesagt, Rolf, es ist schon ein besonderer Segen, wenn gläubige Menschen zusammenkommen. Und so denke ich, sei es heute Morgen, und ich danke Ihnen, dass ich eintauchen darf in diese Gemeinschaft von Menschen, die etwas von unserem Herrn und seinem Wort erwarten. Perspektiven unserer Hoffnung. So ist ja die Gesamtüberschrift über dieser Seniorentagung. Perspektiven unserer Hoffnung. In früheren Jahrzehnten war es in Württemberg Sitte anlässlich der Konfirmation, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden das Lied gesungen haben, Stärk uns Mittler, dein sind wir. Ich habe es dann bei den goldenen Konfirmationen richtig rekonstruieren können, wann das aufgehört hat, dass das gesungen wurde. In der Nachkriegszeit hat man gemeint, es sei ein veraltetes Lied. Und ich weiß, dass mein Vater, der ist jung gestorben mit 53 Jahren, dieses Lied immer getröstet, aufgerichtet, ermahnt hat. Und er hat immer gesagt, ihr dürft nicht bloß die erste Strophe singen, die meist die Konfirmanden gesungen haben, sondern auch die zweite Strophe. In der Todesnot lass uns deine teuer Erlösten, unseres Glaubens Zuversicht unaussprechlich trösten. Perspektiv der Hoffnung. In der Todesnot lass uns deine teuer Erlösten, unseres Glaubens Zuversicht unaussprechlich trösten. Was ist denn die Zuversicht des Glaubens? Dass Gott mich, Gottlosen, gerecht macht. Steht es im Römerbrief. Gott macht Gottlose gerecht. Er macht nicht Fromme noch Frommer. Er macht Gottlose gerecht. Und wichtiger als, dass Gott mir noch mal eine Gnadenfrist gewährt. Herr, gibt es noch 4 Wochen oder 2 Monate? Rein körperlich sehen wir uns danach. Wir hängen so am Leben. Aber wichtiger als das, dass wir gespannten sind, wie das sein wird, wenn Gott mich gerecht macht. Und wir sehnen uns nach der Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Krieg, ohne ohne Ängste, aber wichtiger als das wird sein, dass Gott uns, in deren Leben so viel falsch gelaufen ist, 100% gerecht macht, um und um gerecht. In der Todesnot lass uns, deine teuer Erlösten unseres Glaubens, Zuversicht unaussprechlich trösten. Ich bin gespannt auf das, was unser Herr erst noch tun wird. Wir leben in einer Welt, in der wir angesteckt werden davon, hoffentlich muss ich noch nicht sterben, hoffentlich muss ich nicht abtreten, hoffentlich wird mir noch einmal Frist gegeben. Oh, gibt der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut. Wir Christen müssten Ferment sein, dass wir sagen, das, was uns hier geschenkt wird, ist erst die Vorstufe dessen, was erst noch kommen wird. Perspektiven unserer Hoffnung. Wir wollen deshalb als Stichwort lesen aus Hiob 19. Dieses Wort, das vielen unter uns längst vertraut ist, aber wir wollen dem nachdenken. Hiob 19, ab Vers 23. Hiob 19, ab Vers 23. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Hat er Hiob gewünscht. Und jetzt kommt ein Wort, von dem wir wissen, da ist doch wahr geworden. Das ist Bestandteil der Menschheit geworden, weit über die Christenheit hinaus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Mir ist dieses Wort wichtig. Einmal, diese Gewissheit des Hiob in all der Not, die ihn betroffen hatte, seiner Familie, mit seinem Eigentum, dass seine Frau ihn nicht mehr verstand. Sind Sie kein Mensch mehr, der ihn versteht? Die Freunde reden an ihm vorbei. Ich weiß, man kann durch die Not, in die man hineinkommt, auch durch die körperliche Schwäche, die Krankheit, die der Hiob hatte, so infiziert werden im Glauben, so angesteckt werden, dass unser Glaube ins Wanken kommt. Ich erlebe es immer wieder jetzt, je älter ich werde, dass Freunde aus der Jugendzeit, fest verankert, Jugendarbeit, CVDM, Gemeinschaftsarbeit, lebendige Gemeinde, Hofacker, gestandene Christen, kommen und sagen, Rolf, ist nicht alles ein Traum, haben wir uns alles vorgemacht mit Jesus und mit Rettung und Gerechtwerden. Man kann im Glauben erschüttert werden. Deshalb stärk uns mit der Todesnot, lass uns deine teuer Erlösten unseres Glaubens Zuversicht unaussprechlich trösten. Sprich du unserem Glauben zu, dass der Hiob sagen konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Staunen. Und jetzt geht es weiter, jetzt müssen wir sagen, dass ich einmal ewig leben werde und dass ich verklärt werde in sein Licht, würde alles stimmen. Aber er sagt, als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Unsere Gewissheit hängt daran, dass Gott unseren Herrn Jesus aus dem Tod herausgeholt hat. Und ihn erhöht hat und zu seiner Rechten gesetzt hat. Ihn zum letzten Herrn bestimmt hat. Er ist aus dem Staub erhoben. Die Hannah, die Mutter des Samuel, hat einst gebetet. Er tötet, macht lebendig. Er holt aus dem Staub, dass er ihn setze unter die Fürsten. Gott hat diesen Jesus erhöht. Er ist der letzte Herr. Und an diesem Jesus hängt unsere Gewissheit, liebe Schwestern und Brüder, dass er einmal auch über uns sagt, mit mir gehörst du ins Paradies mit mir. Du gehörst zu mir. Vater, für den trete ich ein. Für den komme ich auf. Für den gilt mein Sterben. Als der Letzte wird er sich um den Staub erheben und mein Herr wird mich nicht hängen lassen. Eine ganz große Gewissheit. In der Todesnot lass uns deine teuer Erlösten, da ist dieses Stichwort von der Erlösung aufgenommen. Es gibt ein Sehnen in der Menschheit und bei den Völkern nach Erlösung. Ich durfte in den letzten Wochen eine Reise mitmachen an der Ostküste von Australien vorbei, wunderbar im Pazifischen Ozean und dann hinein nach Indonesien. Und da ist mir noch einmal ganz neu auch die Kirchengeschichte, Missionsgeschichte von Indonesien bewusst geworden. Auf Java in Surabaya, da lebte ein deutscher Uhrmacher Emde. Er war zum Glauben gekommen durch den glühend sich einsetzenden Missionar kam, der die Weiten des Pazifik mit seinem kleinen Bootchen durchpflügt hat. Und dieser Uhrmacher Emde hat einen kleinen Hauskreis gesammelt. Und eines Tages kam ein muslimischer Koranlehrer aus einem entfernten Dorf zu diesem Uhrmacher Emde. Er sagte, ist wahr, dass ihr über Erlösung spricht. Das möchte ich auch hören. Es ist in der Missionsgeschichte erstaunlich, oft taucht das auf, auch bei der Grönlandmission der Herrnhuter, dass das Stichwort Erlösung Menschen angezogen hat wie ein ganz starker Magnet. Die Menschen sehnen sich nach erlöst werden. Wir dürfen nie denken, das sei ein Fremdwort. Geht ja bis in Alltagssprache. Wenn die Reporterin sagt, beim VfB fiel das erlösende Tor zum 1-1, also es kommt zwar selten vor, aber das fällt niemand auf und sagt, was hat die für eine fromme Sprache. Das ist erlösend, gehört dazu, gell, zu unserem Sprachgebrauch. Aber es wird ja mehr gemeint, was dieser Koranlehrer gemeint hat. Und Daniel Tambaraya Niles, einer der großen Evangelisten aus Ostasien, aus Sri Lanka, hat uns Europäern immer geraten, wenn ihr mit einem Muslim Glaubensgespräche führt, verstrickt euch doch nicht in Diskussionen, ob Jesus Gottes Sohn war oder nicht, sondern sprecht von der Erlösung, was es für euch bedeutet, erlöst zu sein, welch Glück ist, erlöst zu sein. Denn es gibt gerade im Islam ein Sehnen nach Erlösung. Hermann Hesse, der deutsche Schriftsteller, hat in einem seiner frühen Werke geschrieben von den jungen Leuten in Zürich, es war mir, als höre ich einen Schreien nach Erlösung. Aber wenn Sie die Werke von Hermann Hesse lesen, dann durchzieht dieser Schrei nach Erlösung auch seine eigenen Werke. Und wenn Sie die ganze moderne Literatur ansehen, ach was unsere Fernseher spielen, alles was auf dem Markt ist, mit Betrug und Gemeinheit und Ehebruch, ist doch im Grunde genommen ein Schreien, so kann es nicht weitergehen. Wann kommen wir denn heraus aus dem Dreck, aus dieser Vergiftung, in der wir drin sind? Wir sollten nicht so viel schimpfen über die böse Welt, sondern das bezeugen, es ist ein Glück, erlöst zu sein. Und auch zu bezeugen, ich bin noch nicht erlöst. Ich warte auf die Erlösung. Johann Christoph Blumhardt, einer der großen Seelsorger im württembergischen Land, hat einmal gesagt über der Christenheit, bekehrt sind viele, aber erlöst ist noch keiner von uns. Es ahnt ja niemand, wie stark wir gebunden sind vom Geld, vom Sehnen nach Ehre, wie sehr wir verletzt werden durch Äußerungen von Menschen, wenn wir nicht beachtet werden. Angst vor dem Sterben, Angst vor der Krankheit, Sorge, ob unsere Kraft durchhält, Sorge um Kinder und Enkel. Erlöst sind wir noch nicht. Wir haben das Angeld der Erlösung, dem Jesus uns seine Hand angeboten hat. Er ist der Erlöser, Gottes Sohn. Und die Paulus schreibt, wir warten auf unseres Leibes Erlösung und überhaupt auf unsere ganze Erlösung von unserer Körperlichkeit und alles, was damit zusammenhängt. Aber es ist ja nicht bloß ein Stichwort in unserer modernen Welt. Ich zitiere immer gern den amerikanischen Schriftsteller Updike, der den Christen vorwirft, warum redet ihr immer nur in kirchlichen Mauern davon, dass es Erlösung im Herrn gibt? Die Welt sehnt sich danach zu wissen, wo es Erlösung gibt. Deshalb ist es ein biblisches Stichwort. Lassen Sie uns geschwind zusammentragen ein paar Stellen, wo vom Erlösen, erlöst werden, Erlöser die Rede ist. Also Hiob 19, ich weiß, da wer Erlöser lebt. Schriftgelehrtinnen und Schriftgelehrte kommen. Wo steht was von Erlösung? Ja, warten auf die Erlösung des Leibes. Jesus Christus ist uns gemacht, 1. Korinther 1, 30, zur Weisheit, Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Vater unser, erlöse uns vom Bösen. Da ist nicht das Böse gemeint, sondern der Böse, der Teufel. Gell? Ja, Epheser 1, ja, jawohl, sehr schön. Das erlöst, wir haben in ihm die Erlösung, Vergebung. Ja. Nicht mit Silber oder Gold erlöst, erkauft. Jawohl, schön. Paulus sagt, er hat mich erlöst aus des Löwen Rachen. Also Vielzahl. Psalm 130. Er wird Israel erlösen aus all ihren Sünden. Gehen Sie mal dieser Spur nach. Wie oft die Bibel uns fast wie ein Köder hinwirft. Du, bei Gott und bei Jesus erst recht gibt es Erlösung, weil die Menschheit sich danach sehnt nach Erlösung. Erst recht ist unser Gesangbuch und sind unsere Gesangbücher voll von dem Preis. Er ist der Erbarmer, Jesus, Gottes Sohn. Er ist der Erlöser. Welch Glück, wir haben es gesungen, ist erlöst zu sein. Wovon sollen wir erlöst werden? Der große Schriftsteller Samuel Beckett, Nobelpreisträger, sagt, wann endlich werde ich erlöst werden von der Selbstsucht? Ist Ihnen klar geworden, dass das schlimmer als Krankheit ist? Unser Egoismus, an dem wir hängen, bis hinein in die Ehrsucht. Wann endlich werde ich erlöst werden von der Selbstsucht? Hinter vielen Erbschaftsstreitigkeiten, die in unserem Land da sind, steckt unheimlich viel Selbstsucht. Ich bin zu kurz gekommen. Ich bin zu wenig bedacht worden. Bin ich gegrüßt worden? Angst vor dem Tod erlöst werden. Das gibt's, diese kreatürliche Angst. Ich will leben. Angst vor der Krankheit. Angst vor dem, was aufgedeckt werden könnte in meinem Leben. An Pannen, von Dingen, die wir längst weggesteckt haben. Angst, die Menschen werden erstarren, hat der Herr Jesus gesagt, vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen. Bei der Sonnenfinsternis vor ein paar Jahren, da war plötzlich ein Schweigen über unserem Land. Wartet, hallo, was ist das für eine tolle Sache? Die gibt es auf dem Frühlingsfest um Cannstatter Wasen, aber da haben sogar die Vögel geschwiegen und die Hunde nicht mehr gejault. Ein angstvolles Schweigen, was ist jetzt, wenn die Sonne nicht mehr aufgehen würde am hellen Tag? Sie werden verschmachten vor wartender Dinge. Es gibt viele Dinge, von denen wir erlöst werden können. Aber beim Hiob ist klar, wer kann denn bestehen vor Gott? Das ist die letzte elementare Frage. Das haben die Freunde klar erkannt, aber der Hiob auch, als Gott ihm im Wettersturm begegnet ist, bin ja töricht. Ich gelte als fromm und gottesfürchtig, aber wie kann ich meinen Mund auftun vor Gott? Ich habe gebeten, ich möchte ihn sehen, Gott, ich möchte mit ihm reden. Wenn ich ihn bloß erblicken könnte, aber gehe ich zur Rechten, so finde ich ihn nicht, verbirgt er sich zur Linken, so schaue ich ihn nicht, gehe ich zurück, so finde ich ihn nicht. Wo ist denn Gott? Ich möchte mit ihm in den Rechtsprozess eintreten und dann merkt er, ich kann doch vor Gott gar nicht bestehen. Selbst in meinem frommen, rechtschaffenen Leben. Wenn einmal alle Ängste dieser Welt, alle Tsunamis, alle Erdbeben, alle Hunger, alle AIDS-Katastrophen vorbei sein werden. Wenn die Uhr dieser Weltgeschichte abgelaufen sein wird. Alle Sorgen um unsere Enkel, die geheimen Sorgen, ob ich denn meinem Ehegefährten gerecht bin, gerecht geworden bin, ob es nicht eine Last war für meinen Ehegefährten, dass er mit mir verheiratet sein muss, wie oft ich ihm wehgetan habe, enttäuscht habe, mich bei diesen kleinen Dingen anfangen, bis hin in die großen Dinge, dass wir mitgestrickt haben an der Schuld auch unseres Volkes, so ein Wohlstand, wie wir ihn heute haben, den hat es in keiner Generation seit Adam und Eva je gegeben. Was haben wir mit dem uns anvertrauten Geld gemacht? Mit der uns anvertrauten Zeit? Wie oft hat der Herr Jesus anklopfen wollen an der Tür unseres Lebens? Und ich habe gesagt, oh, jetzt ist Wichtigeres. Ich muss das geschwind erledigen, was auf meinem Schreibtisch ist. Wenn das alles uns bewusst wird, der Jesus hat gesagt, jedes unnütze Wort. Und da denke ich, der Jesus hat nicht nötig, meine Leitsordner mit vergangenen Briefen und Predigten herauszuholen, sondern so, was hast du da gesagt? Was hast du bei dem seelsorgerlichen Gespräch für einen vordergründigen Trost gegeben? Und warum hast du da was Falsches geraten? Oft die Dinge, von denen wir denken, seien hundertprozentig, ich stehe im Dienst des Herrn. Wird jedes unnütze Wort aufkommen. Und dann gilt's. Welch Glück ist's, erlöst zu sein. Trotzdem. Nicht trotzdem, sondern gerade weil dann Jesus sagt, ich mache Sünder gerecht. Jesus nimmt die Sünder an. Deshalb sind wir erlöst. Weil der Magnet unseres Herrn Jesus als Heiland dort ankommt, wo Sünde ist und wo Menschen sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Vielen Dank. Wir müssen einige Bibelstellen dazu nehmen, um das Hiob-Wort in seiner ganzen Tiefe zu verstehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn Sie bitte aufschlagen, Jesaja 44. Jesaja 44. Vers 22 und 23. Bei Jesaja kommt wieder und wieder das Stichwort vom Erlöser. So im Kapitel 44, Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Vers 24, so spricht der Herr, dein Erlöser. Dieses Stichwort geht durch bei Jesaja. Und dann heißt es in Vers 22, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Jauchze dir, Himmel, denn der Herr hat's getan. jubelt ihr Tiefen der Erde, ihr Berge frohlockt mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel. Es ist, wie wenn die Menschen noch gar nicht begreifen würden und Gott sagt, jetzt soll die Schöpfung, die Berge und die Bäume sollen jauchzen, dass es Erlösung gibt. Halleluja! Erlösung! Er hat es getan, er hat es in Kraft gesetzt. Was denn? Dass er meine Missetat, meine Sünden, meine Pannen auflöst wie den Nebel. Ich denke, auch hier im schönen badischen Land gab es in den letzten Wochen und Monaten genug Gelegenheit, wo der Nebel über dem Land lag und man hat gehofft, dass die Sonne hineinscheint. In Ulm, ich durfte viele Jahre in Ulm verbringen als Pfarrer und mit Aufträgen des Jugendwerks und dann meine letzte Dienstzeit. Alle unsere Kinder sind in Ulm geboren. Dicker Nebel über der Donau. Und man hofft dann immer an sonnigen Tagen, dass 11:30, 12 Uhr am Vormittag wird, wenn endlich die Sonne durch den Nebel dringt und plötzlich von Neu-Ulm aus die Herrlichkeit Ulms einschließlich des Münsters gesehen wird. Alles weg. Aufgelöst. Großartig, wie unser Gott ausrichten lässt, das kann ich tun. Jedes unnütze Wort, jedes ungute Wort, jedes Versäumnis, jede Unterlassung, die vielen Anklagen von Menschen, er hat mich vergessen, er hat nicht nach mir geschaut. Den ehemaligen Gemeindepfarrer treibt das um, dass da so viele Menschen sind, die sagen, mich hat er nicht besucht, mich hat er nicht gegrüßt, meinen Namen hat er nicht gewusst. All das Ungute, was sich vielleicht gar nicht vermeiden lässt, aber das ist wie eine Last. Die waren doch mir anvertraut. Ich tilge deine Sünden. Bis hin zu all dem, was in Spannungen in der Ehe, in der Familie gesagt wurde. Gestern ein Lebensbericht eines bewährten württembergischen Pfarrers gelesen. Da schreibt er, ich hab's nie fertig gebracht, meinen Vater zu lieben, seit jenem Abend, als er mich hart angeschrien hat. Ein Vater wird auch mal seinen Sohn anschreien dürfen, nicht? Also der Sohn wird auch unterscheiden können, wie der Vater mit seinen Nerven am Ende ist. Nein, der Sohn hat gesagt, ich habe meinen Vater nie lieben können. Was denke ich, wenn Gott uns sagen würde, ich kann dich nicht mehr lieben, für mich bist du tot. Ich habe nach dir geschaut, ich habe dein Leben mit Liebe begleitet, aber dir war anderes wichtiger. Ja, ich tilge deine Sünden, deine Missetaten, wie eine Wolke, wie den Nebel. Das ist ja bloß der Auftakt zu dem, was nachher Jesaja 53 steht. Er trägt unsere Sünden. Wir haben es vorher in der Gebetsgemeinschaft gehört, das zentrale Wort vom Tragen. In Israel eine Sehnsucht seit dem Versöhnungstag, wenn man diesen Bock, die Sünden des Volks symbolisch auferlegt hat und die Wüste gejagt hat. Wir haben es ja hinein bis in unser Sprichwortgebrauch. Er hat uns in die Wüste geschickt, gell? Also, der Bock kann es doch nicht tragen. Ich denke, wie der hohe Priester dem Bock nachgeschaut hat. Schön wär's, wenn der Bock die Sünde wegtragen könnte, aber da muss noch jemand ganz anderes kommen und den durfte Jesaja ankündigen. Er trägt unsere Sünden. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er, mein Knecht, wird die vielen gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, hat der Täufer Johannes gesagt. Und Jesus hat es bekräftigt, dass durch ihn diese Erlösung geschieht. Er hat unsere Schwachheiten getragen, Matthäus 8. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, Matthäus 20, 28, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wenn Sie Bibelkennerinnen sind und Bibelkenner, wissen Sie, dass das Zitat ist, die der Herr Jesus zitiert aus Jesaja 53, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat und die Sünden der vielen getragen hat, deshalb ist er zur Erlösung gekommen. Zwei Bilder, er trägt die Sünden, er erlöst, er nimmt die Sünden weg wie eine Wolke. Jetzt lassen Sie sich doch bitte nicht im Zweifel anstecken von der Frage, die natürlich viele Menschen umtreibt. Wie funktioniert denn das? Wenn der Arzt bei mir eine Krankheit feststellt und sagt, dann nehmen Sie mal diese Mittel und kommen Sie in 10 Tagen wieder. Und wenn es dann nicht besser ist, dann machen wir Spritzenkur. Da wissen wir, dass das irgendwie funktioniert. Entweder mit den Pillen, wenn die nicht Pillen funktionieren, dann mit den Spritzen. Aber da sagen die Leute, wie kann es denn sein, dass der eine stirbt, dieser Jesus, und dass das Folgen haben soll für die Welt? Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Lassen Sie sich bitte nicht anstecken. Wir sind hier zusammen, an der Bibel zu arbeiten, damit wir biblische Logik lernen. Die biblische Logik benutzt nicht Bilder unserer Welt, weil die großen Dinge, die unser Gott tut, höchstens noch in der Schöpfung vorkommen. Wenn die Sonne die Wolken vertilgt, den Nebel. Aber in der Technik gibt es da keinen Vergleich dazu. Immer wenn wir Vergleiche versuchen aus unserer Erfahrungswelt, wird das große göttliche Geheimnis verpimperlicht irgendwie. Müssen wir klar machen. Die Logik der Bibel geht, das ist angekündigt 700, 800 Jahre vor Jesus und ist eingetreten. So hat der Herr Jesus seinen Jüngern nach Ostern, als sie sagten, also kann doch gar nicht sein, dass der Gekreuzigte wieder aufsteht. Christus musste leiden und auferstehen von Toten und verkündigen lassen, Vergebung der Sünden. Und er fing an bei Mose und Propheten und Psalmen und öffnete ihnen die Schrift. So musste es geschehen, biblische Logik. Angekündigt, erfüllt. Auch wenn wir gar kein Bild finden, natürlich haben auch die neutestamentlichen Zeugen, die Apostel und Jünger Jesu, ganz schnell nach Bildern gesucht, dass der moderne Mensch begreift, so hat ja Jesus schon angefangen. Ein Weizenkorn kann nur Frucht bringen, wenn es in die Erde fällt und er stirbt. Aber das ist ein Bild aus der Schöpfung, der Schöpfungswelt. Aber Jesus hat es daran klar gemacht, stört euch nichts, wenn ich sterben muss. Denkt dran ans Weizenkorn. Es gibt nur neues Leben, wenn das vergeht, er stirbt, zerbricht. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ist ähnlich. Wie viele Todesprozesse macht das Weizenkorn mit? Nicht bloß, dass es in der Erde fällt und er stirbt, sondern wenn es der Halm gewachsen ist, hart abgemäht wird und dann wird gedroschen. Früher, ich habe nur gesehen, mit dem Dreschflegel, wie hineingeschlagen wird. Und dann wird es gemahlen, bis es wie Puder ist. Und dann kommt das Mehl in die Mehlmulde beim Bäcker und wird durchgewalkt und wird einer Hitze ausgesetzt, wie es drüben in der Sauna keine Hitze gibt, sondern viel heißer. Und erst dann wird es Lebensmittel. Also es gibt in der Schöpfung, im Bereich der Schöpfung gibt es Bilder. Aber dann haben ja die Apostel schon versucht zu sagen, das ist wie wenn einer Bürgschaft leistet, stellvertretend für einen anderen eintritt. Das ist wie wenn ein Sklave losgekauft wird, vorher aber das Bild gekauft, wir sind erkauft, erlöst, nicht mit Silber und Gold, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. Bilder, die fast missionarisch, evangelistisch benutzt wurden, aber der Grund dafür ist, dass es von Gott durch seine Propheten angekündigt ist, ich erlöse dich, ich tilge deine Sünden, ich bin dein Erlöser. Und dann sagt Jesus, dazu bin ich gekommen. Nicht, dass mir gedient wird, in allen Religionen wird der Gottheit gedient, sondern ich bin gekommen, dass ich euch diene und gebe mein Leben zu einer Erlösung. Dass das geschieht, dass Sünde weggetragen wird, dass das geschieht, dass unsere Missetaten vertilgt werden wie eine Wolke. Mir ist erst wieder in den letzten Tagen aufgegangen, wir machen uns nicht klar, dass das Böse eine Macht ist. Das ist nicht einfach bloß passiert. Wenn in einer Großfamilie sich ein paar Glieder untereinander zerstreiten, sich böse Worte geben, sich ein paar Jahre aus dem Weg gehen, und dann kommt einer und sagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen, dass wir einander vorbeileben. Schließlich gehen wir alle auf den Tod zu, lass uns die Dinge bereinigen. Und dann geht er auf den anderen zu und sagt, du, ich möchte dir vergeben. Ich möchte, dass es wieder in Ordnung kommt. Und der andere hat ein versteinertes Gesicht und denkt im Herzen, jetzt kommt er auf diese Tour. Anstatt dass er zugibt, was er Gemeines gegen mich getan hat, jetzt kommt er auf die fromme Tour. Da merken Sie, selbst wenn Sie Versöhnung wollen, das Böse gärt weiter, das ist da, das ist eine Macht. Nicht bloß der Atommeiler von Tschernobyl strahlt. Sünde ist eine Macht, die strahlt. Das können Sie kaum durch einen Betonmantel wie in Tschernobyl abdämmen. Und wenn wir uns dauernd überlegen, ich überlege mir als ehemaliger Vorsitzender von Pro Christ, warum strengen wir uns an mit Pro Christ mit allen Methoden, mit der klarsten Verkündigung, die ich mir denken kann, und den großen Ruck, der durch unser Volk geht, der kommt nicht. Mein Freund und Vorgänger in der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, Pfarrer Fritz Grünzweig, hat immer gesagt, auf unserem Volk liegt die Schuld an Israel wie eine dämonische Macht. Und so können Sie weitermachen, dass Millionen von Kindern nicht zum Leben kommen durften, sondern abgetrieben wurden, wie wenn es ein Krebsgeschwür wäre. Dass wir so viel Geld für uns selber verbraucht haben, auch in der Christenheit. Sünde ist eine Macht. Wie kann ich je zu Gott kommen, wenn der sagt, du bist ein Deutscher, du hast in dem Volk gelebt, hast es laufen lassen? Wenn es nicht eine Stelle gibt, an der es wahr wird, was Römer 8, Vers 3 steht, er verdammte die Sünde im Fleisch. Er hat aus dieser verstrahlten, sündigen Welt einen Korridor geschaffen, dass man zu Gott kommen kann. Das ist in Jesus geschehen. Da gibt es Erlösung, heraus aus der Verdammnis. Ich darf zum Vater kommen. Ich darf heimkommen zu Gott. Trotz allem, was da ist, trotz aller Missetat, an der ich mitschuldig bin, in die ich verstrickt bin, aus der ich gar nicht herauskomme. Ich habe es eben mit dem Bruder Andreas Schäfer angesprochen, dass mich's bewegt. Wir hatten letzte Woche Klassentreffen, was noch übrig ist von unserem Abitursjahrgang. Leute aus Politik und Wissenschaft und Verwaltung, wie die es uns gesagt haben, wir sind doch in einer Schuldenfalle drin. Wir hinterlassen unsere Generation eine so unvorstellbare Summe von Verschuldung einer nachfolgenden Generation, die so klein ist, wie noch nie eine Generation in Deutschland war. Und wir reden über soziale Ungerechtigkeit und Schlimmste ist, und jeder weiß es, die Politiker wissen, dass sie eigentlich Steuern erhöhen müssen, damit sie so hoch sind wie in Israel, aber sie wollen wieder gewählt werden, deshalb tun sie nichts. Und Baden-Württemberg hat ein großes Einkommen, Steuereinkommen, aber die sagen, bevor wir es nach Berlin abgeben, verbrauchen wir es für uns, bauen wir lieber eine neue Messe, die 21. in Deutschland, und bauen Autobahnen um. Und die Deutschen sagen, wir wollen nichts abgeben an die EEG, warum sollen wir den Rumänen und den Türken was geben, die sollen selber sparen, lieber geben wir selber aus. Jeder weiß, dass wir eigentlich sparen müssten und geben aus. Bis zum großen Crash kommt, irgendwo, die schlimmer sein wird als alle Inflationen. Und wir sind mittendrin, gell? Der Schuldenfalle. Aber das ist ein Beispiel, dass das, was Gott angekündigt hat, ich tilge deine Missetaten wie eine Wolke. Gott könnte sagen, bleib doch weg. Ich möchte mit euch nichts wissen. Und jetzt hat er uns einen Weg gebahnt durch den Erlöser. Er ist mein Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Der streckt die Hand aus nach Ihnen, schon so lange nach mir. Komm doch, richtig. Ganz richtig, komm doch zu mir. Mit ihm können wir durch das ganze Geflecht von Schuld und unnützen Worten, wie wenn sich plötzlich im Nebel ein Korridor öffnet, eine Bahn, heimkommen zum Vater. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als Letzte wird er sich aus dem Staub erheben, und dann wird es wahr werden, bei denen, die der Vater ihm gegeben hat. So ein schönes Wort vom Herrn Jesus immer wieder gesagt, die der Vater mir gegeben hat. Gehören Sie dazu? Ich weiß nicht, ob Ihr kleiner Glaube durchhält, unsere Religiosität. Unsere Kirchenfürsten sprechen davon, vom Wiedererwachen der Religiosität. Das trägt nicht durch. Religiosität trägt auch in der letzten Krankheit nicht durch. Da können Sie keine großen liturgischen Gebete mehr beten. Durchtragen tut nur das Ja, Jesus. Wenn er seine Hand zu mir ausstreckt, jetzt will ich es gelten lassen, dass ich zu dir gehöre. Ich weiß, dass du lebst und dass du mich mitnimmst in dein Reich. Lieber Erlöser Jesus Christus, was ist das für eine Perspektive des Hoffens, die du uns eröffnet hast? Jetzt gib doch, dass wir nicht zurückbleiben, dass wir uns nicht genügen lassen an dem bisschen Glauben und Zuversicht, das wir bis jetzt haben. Lass jeden unserer Tage, den du uns gewährst, eine Gelegenheit sein, dass wir uns freuen darüber, dass du der Erlöser bist, dass wir uns festmachen lassen in der Gewissheit, du bist mein Erlöser, du lebst und du willst mich so gerne mitnehmen in dein ewiges Reich. Lass das über allen gelten auch, die jetzt über die Lautsprecher diese Botschaft hören. Alle, die in Todesnöten und Ängsten sind. Herr, gib, dass wir es auch denen vermitteln können, die noch nichts davon wissen. Lass unsere Geburtstagsbriefe nicht so leer sein, unsere Teilnahmepost, die wir verschicken, sondern dass wir das Bezeugnis gibt, den Erlöser Jesus. Du, unser Erlöser. Amen.